Ich habe eine Botschaft auf dem Herzen, die sehr verbunden ist mit dem, was wir bis jetzt auch schon erlebt haben, durch Worte, die gesagt wurden, durch Lobpreislieder, die wir miteinander unserem Gott gesungen haben, mit denen wir den Herrn angebetet haben. Und beginnen möchte ich mit einem kleinen Videoclip, denn oft ist es so, dass einige wenige Bilder mehr unser Herz berühren können als 1000 Worte. Ich hoffe, dass es von der Technik her klappt. Ja, anhalten. Als ich dieses kurze Video auf Facebook gesehen habe, hat mich das einfach total berührt, weil Gott durch dieses Bild zu mir gesprochen hat. Und vielen Dank an dieser Stelle an Tatjana, die das geteilt hat auf Facebook. Ich habe gedacht, ja, so ist das in unserem Leben. Wir malen, wir gestalten, wir kritzeln in unserem Leben, wir verfuschen manches in unserem Leben, wie dieses Kind, was am Anfang wild gemalt hat. Und wenn wir dann unser Leben mit unserer Geschichte, mit unseren Lebenswegen, mit all den verfuschten oder auch gut gelungenen Linien, die wir gezeichnet haben in unserem Leben, Gott übergeben. Ihm, dem Schöpfer, ihm, dem Künstler, der einen Plan für unser Leben hat, übergeben, dann ist es so, dass er das erlöst. Alles, was Gott berührt, es wird schön. Alles, was Gott berührt, es wird neu. Ein Wunder ist, wenn Gott unser Leben berührt. Da passieren Wunder der Heilung in unserer Seele. Wunder der Befreiung von Bindungen und Ketten, die wir vielleicht durch Fehlentscheidungen uns selbst angebunden haben. Alles, was Gott berührt, es wird schön. Amen. Und ich fand es so stark, in diesem Bild auch zu sehen, dass er nicht irgendwelche Lebenslinien wegradiert hat. Der Künstler hat gar nichts davon wegradiert. Er hat es erlöst. Gott möchte nicht Dinge in unserem Leben einfach nur wegradieren und ungeschehen machen, sondern er möchte es erlösen. Das, was wir verfuscht haben. Oder da, wo andere Menschen in unser Leben hineingefuscht haben. Oder da, wo es dem Feind gelungen ist, auch das wissen wir, dass es den Teufel gibt, den Feind, der versucht, Zerstörung in unser Leben zu bringen. Alles das verwandelt Gott. Amen. Josef hat an einer Stelle so zu seinen Brüdern gesagt, die ja, ihn sehr ungerecht behandelt haben, die ihn verkauft haben in die Sklaverei. Da hat er gesagt, das, was ihr gedacht habt zum Bösen, hat Gott verwandelt zum Guten. Ja? Gott ist mächtig, unser Leben zu verwandeln. Ich empfinde, dass Gott heute sehr stark, auch zu einigen sogar sehr persönlich ins Herz hineinspricht und sagt, ich möchte deine Lebenswege, deine Lebenslinien, das, was gut und das, was schlecht war, das, was du selbst verfuscht hast und das, was andere dir angetan haben, ich möchte es erlösen. Ich möchte es berühren. Ich möchte es verwandeln. Ich möchte es schön machen. Amen. Jesus, und ich bete, dass du das gerade jetzt tust in unserem Leben. Dass du jedes einzelne Herz tief berührst. Dass du mit uns in unsere Geschichte hineingehst, mit all dem, wie wir unser Leben gestaltet haben, mit all den guten Entscheidungen, den Fehlentscheidungen, dass du da hineinkommst mit deiner erlösenden Kraft. Dass du uns berührst. Dass du erneuerst. Dass du verwandelst. Dass du Dinge wieder schön machst, dass du heilst, dass du befreist, dass du uns mit Würde ausstattest, wiederherstellst. Wir preisen dich, wir ehren dich. Bete, Heiliger Geist, dass du weiter durch diese Predigt unsere Herzen berührst, durch dein Wort ein tiefes Werk an uns tust. Amen. Wie Gott unsere Lebenswege erlöst, so möchte ich die Botschaft nennen, wie Gott unsere Lebenswege erlöst. In Römer Kapitel 8 lese ich ab Vers 26. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Diesen Bibeltext möchte ich zur Grundlage der Predigt nehmen. In der Mitte von diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, ist dieser sehr bekannte Bibelvers, Vers 28. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt oder alles zum Besten mitwirkt. Und manchmal wird dieser Bibelvers Menschen so um die Ohren geschlagen, die vielleicht die Welt gerade nicht verstehen, die durch Nöte und Schwierigkeiten gehen. Und wenn man da einfach nur so sagt, ja, ja, alles wird gut, alles muss dir zum Besten dienen, nimm das mal nicht so schwer, dann fühlt sich derjenige vielleicht überhaupt nicht verstanden. In seiner Not, in den Schwierigkeiten, in denen er gerade steckt, in seiner Verzweiflung. Wenn wir diesen Bibelvers aber im Kontext anschauen, dann können wir sehen, wie Gott unser Leben erlöst und was das Beste ist, zu dem alles mitzuwirken hat, wenn wir ihn lieben und ihm unser Leben anvertrauen, wenn wir nach seinem Willen fragen. Denn hier beginnt es eigentlich damit im Kontext, der Heilige Geist hilft uns in unseren Schwachheiten. Wir haben Schwachheiten. Wir sind manchmal verzweifelt. Wir haben Dinge verkehrt gemacht. Wir wissen manchmal nicht ein noch aus. Wir wissen manchmal nicht mal, wie wir richtig beten sollen. Und da hilft oft auch nicht die richtige Anleitung. So musst du beten in dieser und jener Situation. Man kann Bücher darüber lesen, wie man zu beten hat in dieser oder in jener oder jener Situation. Alles schön und gut. Aber wenn Gott uns nicht berührt, wenn der Heilige Geist nicht ins Spiel kommt, wenn wir uns nicht Gott anvertrauen, dann bleibt es doch ein Abstrampeln in eigener Kraft. Ja, so muss ich beten. Das muss ich jetzt machen. Diese Formel anwenden. Noch stärker glauben. Oder was auch immer. Mehr lesen. Mehr Bibel. Irgendwas. Irgendwelche fromme Übungen, die an für sich auch alle sehr gut sind. Nur wenn das aus eigener Kraft heraus irgendwie passiert, dann ist auch das wieder zum Scheitern verurteilt und bringt nur noch mehr Verzweiflung. Wenn wir aber in unserer Not, in unserer Schwachheit uns dem Heiligen Geist anvertrauen und der Heilige Geist, er kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Der Heilige Geist, der göttliche Beistand, der göttliche Helfer, der göttliche Tröster, der göttliche Parakletos, der göttliche Fürsprecher. Wenn wir ihm unser Leben anvertrauen und unser Gebet vielleicht manchmal nur ein Seufzen ist, oh, Jesus, hilf, ich weiß nicht weiter, ich brauche dich. Wenn unser Gebet nur noch ein Seufzen ist oder wenn wir keine Worte mehr finden, was wir beten, was wir uns wünschen und wie das alles zu geschehen hat, sondern wenn wir einfach vielleicht dem Heiligen Geist Raum geben und für diejenigen, die dieses Geschenk, diese Gabe des Sprachengebets haben, die dann einfach in Sprache nur noch beten, oh Jesus, hilf, Heiliger Geist. Und dann fängst du an, in Sprachen zu beten, so wie der Heilige Geist es dir gibt. Und ja, erkennst deine Bedürftigkeit. Und wenn du dann mit deiner Bedürftigkeit kommst und der Heilige Geist übernimmt, ne, dann steht geschrieben, dass der Vater selbst, der die Herzen kennt, weiß alles schon längst. Er weiß auch, was der Heilige Geist in uns bewirkt, sei es ein Seufzen, sei es ein Sprachengebet, sei es einfach nur Stille sein vor Gott und hilflos weinen. Der Vater weiß, was in unseren Herzen abgeht und was der Heilige Geist da gerade bewirkt. Und dann wissen wir, dass alles zum Besten mitwirkt. Alles, was vielleicht so verkehrt gelaufen ist oder so scheint. Und wenn wir dann weiterlesen, dann steht hier, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Ja, Gott hat uns vor Beginn der Welt schon in seinem Plan gehabt, in seinen Träumen gehabt. Noch bevor deine Eltern sich kannten, noch bevor du entstanden bist, noch bevor diese Welt geschaffen wurde, warst du schon da in der Ewigkeit. Gott hat dich schon da gewollt und vorherbestimmt, dass du zu ihm gehörst. Und jetzt ist er dabei, das alles zum Besten zu verwandeln. Und das Beste ist, dass wir Christus ähnlicher werden. Dass wir seine Herrlichkeit sehen und dann auch seine Herrlichkeit widerspiegeln. Anteil an seiner Herrlichkeit will er uns geben. Anteil an seinem Wesen, an seinem Herzen, an seinen Gedanken, an seinem alles. Also er will uns Anteil geben an ihm. Das ist Gottes Bestes für uns. Gottes Bestes für uns ist nicht, dass alles glatt verläuft. Gottes Bestes für uns ist, dass wir Christus ähnlicher werden. Dass wir so fühlen, wie er fühlt, voller Liebe und Barmherzigkeit sind. Weil wir selber erlebt haben, wie sehr wir Barmherzigkeit und Liebe brauchen. Dass wir ihm immer ähnlicher werden und treu sind, weil seine Treue uns so berührt und verändert hat. Dass wir gnädig sind, weil wir seine Gnade erlebt haben. Dass wir großzügig sind, weil er großzügig zu uns ist. Dass wir voller Freude sind. Dass wir Menschen lieben, weil er sich freut an uns und weil er uns liebt. Das ist Gottes Bestes für uns, dass er uns verändert. Und wenn wir das wissen und das verstehen und wenn wir uns ihm einfach hingeben, dem Meister, dem Schöpfer, dann, steht geschrieben, dürfen wir sicher sein, er ist doch für uns. Er, der seinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hat und nicht verschont hat. Er, der sein eigenes Herz sich aus dem Leib gerissen hat. Jesus ist das Herz Gottes. Und wenn du Gott, den Vater, kennenlernen willst, musst du auf Jesus schauen. Er, der sein Herz so uns gegeben hat, sollte er nicht auch für alles andere sorgen? Er vergisst uns niemals. Er sorgt für uns. Amen. Unsere Geschichte, Gott möchte sie erlösen. Gott möchte sie gebrauchen. Wenn ich an meine Geschichte denke, und du kannst an deine Geschichte denken, dann gab es einige Dinge, für die ich so richtig dankbar bin. Einige Dinge, wo mir einfällt, ja, da habe ich auch Fehlentscheidungen getroffen. Aber Gott erlöst alles, unsere ganze Geschichte, und er lässt das mitwirken zum Besten. Aus der Ewigkeitsperspektive, aus der Perspektive des Ziels, zu dem er uns führt, ist er da und gestaltet unser Leben. Wenn wir nur ihm mehr vertrauen könnten, wenn wir nur mehr nach seinem Willen nach seiner Vorstellung, nach seinem Plan für unser Leben fragen würden. Er möchte uns verwandeln, er möchte umgestalten. Also einfach nur so ein paar Dinge so aus meinem Leben. Ich bin aufgewachsen in Kasachstan und heute bin ich sehr, sehr dankbar, weil Gott hat das gebraucht in meinem Leben, in meinem Dienst, dass ich in Kasachstan was aufbauen, was gestalten konnte. Das war nicht ein Versehen, dass ich meine Kindheit dort hatte. Das war nicht ein Versehen, wann ich nach Deutschland gekommen bin. Das sind Lebenslinien, die Gott einfach auch alle gebraucht. Das ist alles nicht ein Versehen. Es hilft mir jetzt total auch für uns als Gemeinde, internationale Gemeinde, mit Russisch und auch mit Englischkenntnissen, mit kulturellem Verständnis. Alles das gebraucht Gott. Bin aufgewachsen in einer relativ religiösen Umgebung. Und das war nicht nur gut, denn ich hatte ein etwas verschobenes Gottesbild. Ich hatte Gott als einen strengen, richtenden Gott erlebt, als einen Vater, der aufpasst und ja, und der nichts durchgehen lässt und so weiter. Und meine Beziehung zu Gott war sehr auf Distanz. Aber heute kann ich Menschen verstehen, die das so erleben. Und ich weiß, wie Gott das erlöst hat. Wie ich jetzt Gott als meinen Papa nennen darf. Und ein wesentlicher Teil, wie Gott das auch erlöst hat, ist, wie ich die Beziehung zu meinen eigenen Kindern erlebe. Diese Vaterschaft Gottes, diese väterlichen Gefühle, die ich für meine Kinder habe, erinnern mich oft daran, meine Güte, wie viel mehr muss der himmlische Vater so fühlen und noch viel tiefer mitfühlen und erziehen und zum Besten und so weiter. Also wenn ich all das so bewege, dann merke ich ja, wie Gott alles das gebraucht zum Besten. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich so für Gott getan und gemacht habe, aber total müde und ausgelaugt war und nicht wirklich Freude in dem hatte, was ich tat. Und wie ich dann eine Begegnung mit Gott hatte, bei einem Aufruf kam ich nach vorne. Gott hat mich so tief berührt, dass mich alle menschlichen Kräfte verlassen haben und ich mich auf den Boden gelegt habe und nur geweint und geweint habe. Und da ist so viel Heilung passiert. Und das war so wunderbar. Da hat Gott etwas erlöst. Die Begegnung mit ihm, da wo wir aufhören, aus eigener Kraft alles zu schaffen, sondern sagen, Gott, hier, mach bitte was daraus. Was ist eigentlich dein Traum für mein Leben? Verwandle die Dinge, die nicht gut waren, in Gutes. Gebrauche das, was du mir anvertraut hast. Ich will es für dich einsetzen. Hier ist meine Geschichte. Ich gebe es dir. Gott will unser Leben verändern. Zum Guten. Ich möchte die Geschichte von Jakob mit euch zusammen betrachten, denn da können wir das sehr eindrücklich sehen. Jakob ist ein Zwillingsbruder von Esau. Und schon bei seiner Geburt war es so, dass der Kampf angefangen hat. Der Kampf um das Glück im Leben. Der Erstgeborene hatte mehr Rechte, hatte ein größeres Erbe und so weiter. Und schon bei der Geburt wäre Jakob gerne der Erste. Aber Esau, sein Bruder, hat zuerst den Mutterleib verlassen. Hat sich durchgekämpft und Jakob hat ihn noch an der Ferse festgehalten. Deswegen heißt er Jakob, der an der Ferse festhält. Und dann wird er der Zweitgeborene von den Zwillingen. Das Leben verläuft. Er ist der Liebling der Mama und Esau ist der Liebling des Papas. Aber er wäre so gerne der Liebling von seinem Papa. Nur sein Charakter war so nicht so wild wie von Esau. Und sein Vater liebte aber das Wilde. Und er war mehr so Mamas Söhnchen. Und eines Tages kommt Esau, der wilde Mann, von der Jagd zurück und hat Hunger. Aber der Jakob, der Häusliche, er ist zu Hause und er hat ein leckeres Essen zubereitet. Ein Linsengericht. Und Esau sagt, hey Bro, gib mir was von deinem Essen, ich verhungere. Und Jakob sagt, Okay, wir machen einen Deal. Du kriegst das Linsengericht und ich krieg das Erstgeburtsrecht. Und der wilde Esau, in dem Moment, wo der Magen knurrt, ist ihm das alles egal. Er hat jetzt Hunger. Er hat jetzt Hunger. Was nützt ihm das Erstgeburtsrecht? Was nützt ihm der Segen, der in seinem Leben folgen wird? Er hat jetzt Hunger. Und dann sagt er, ja, ist okay, machen wir. Geht klar. Hier hast du das Essen. Handschlag. Das Erstgeburtsrecht hat Jakob sich auf diese Weise mit List erschlichen. Es geht weiter, es kommt der Tag, der Vater wird alt und er möchte seinen Liebling, den Esau, den Erstgeborenen, der aber sein Erstgeburtsrecht eigentlich verscherbelt hat, er möchte ihn segnen. Esau, geh auf Jagd, mach ein leckeres Essen, denn Liebe geht durch den Magen, ne? Und wenn ich dann gut gelaunt bin nach diesem leckeren Essen, dann möchte ich dich segnen. Offensichtlich kommt die Salbung Gottes auch auf ihn durch den Magen, wenn er gut gelaunt ist, wenn man das mal so liest. Ne? Und die Mutter kriegt das mit und sagt, Jakob, wir müssen hier was machen. Denn sein Bruder kriegt gleich den Segen, wenn wir jetzt nicht was unternehmen. Komm, ich weiß, was der Papa mag. Ich mache das Essen fertig. Und du gehst dann mit diesem Essen und dann kriegst du den Segen ab. Jakob sagt, oh, das kann aber nach hinten losgehen. Daraus könnte ein Fluch werden, wenn der Vater das merkt. Der Vater war nämlich blind. Die Mutter hat einen Plan und sagt, okay, ja, Esau ist ziemlich behaart. So behaart, da kann man ein Fell von einer Ziege oder so nehmen und das wäre ungefähr so. Wie seine Behaarung. Also ziehen wir dir ein Ziegenfell drüber und dann nimmst du das Essen, so wie der Vater es mag, und dann gehst du dahin und dann kriegst du den Segen. Okay, er geht dahin und tatsächlich, er erschleicht sich diesen Segen des Vaters. Er überholt seinen Bruder und er bekommt diesen Segen. Dem Vater erscheint das zwar etwas verdächtig, aber naja, so behaart, das kann nur Esau sein. Auch wenn die Stimme von Jakob ist. Aber das Essen ist wie das von Esau. Und der Vater war gut gestimmt und er hat den väterlichen Segen seinem Sohn Jakob gegeben. Dann kommt der Bruder nach Hause von der Jagd, der wilde Esau, und kriegt das und geht zum Vater. Ne? Muss man sich vorstellen, Jakob. Er verkriecht sich irgendwo und die Mutter hält auch den Mund und Esau macht das Essen und alles, legt sich ins Zeug und dann kommt er mit diesem leckeren Essen und freut sich auf diesen Segen und der Vater sagt, nee, wie, was ist jetzt? Ich habe schon den Segen ausgesprochen, aber ich bin doch der Esau. Einmal Segen ausgesprochen, der Segen ist da, kann ich nicht mehr zurückholen, tut mir leid, mein Sohn. Es ist, wie es ist. Esau ist sauer. Ist jetzt richtig sauer. Und Jakob ist dran. Er ist am dransten. Er ist richtig dran. Esau hat gesagt so, ich bring dich um. Und Esau konnte das natürlich nicht tun, solange die Eltern leben. Aber danach kommt die Rache. Und Jakob musste um sein Leben fliehen. Die Mutter hat gesagt, sieh zu, dass du Land gewinnst. Geh nach Mesopotamien, wo unsere Verwandtschaft ist. Such da dein Glück, dass du deine Frau findest und dass du da dein Leben irgendwie gestaltest. Jakob macht sich auf den Weg, der Vater entlässt ihn dann auf den Weg und ja, was für ein Leben, ne? Er ist irgendwo in der Wüste alleine, hat den väterlichen Segen bekommen und doch verlassen und alleine von seinem Bruder verfolgt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sein Bruder ihn holt. Und der Esau ist wild, wenn der kommt. dann ist Ende Gelände. Und da in der Wüste, nicht auf grünen Auen, sondern in der Hitze in der Wüste, sucht er sich einen Stein als Kopfkissen, er legt sich hin und hat eine Begegnung mit Gott. Eine Begegnung, die sein Leben verändert. Die seinen Lebensverlauf auch verändert. Und ich möchte das mal lesen. 1. Mose 28, ab Vers 12. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Hier begegnet Jakob Gott ganz, ganz persönlich. Vorher ist er gottesfürchtig erzogen worden und trotzdem, sein Leben ist auf eine bestimmte Art verlaufen, wie ich gerade dargestellt habe. Aber jetzt spricht Gott zu ihm persönlich. In seiner tiefsten Not, in seiner Verzweiflung, in der Wüste seines Lebens begegnet Gott ihm und sagt zu ihm, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Er musste erst noch zu dem Gott Jakobs werden. Aber Gott sagt, und ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe was vor mit dir. Ich werde dich beschützen. Ich werde dich auch zurückführen. Und ich lasse dich nicht im Stich. Und plötzlich wacht Jakob auf und merkt, damit hat er wirklich nicht gerechnet. Irgendwo in der Wüste, da war kein Altar, kein Anbetungsort. Die Atmosphäre war gar nicht so. In einer Atmosphäre von Verzweiflung, Not. Gott begegnet ihm und er sagt hier, da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Kann sein, dass du irgendwo an einem Ort in deinem Leben bist und der Herr ist da. Und du hast es nicht gewusst. Gott ist nicht distanziert, nicht weit weg, sondern er ist right here. Genau da, wo du bist. Und er ist da, um dir zu begegnen. Und dann sagt Jakob, hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Da, wo Gott ist, da ist sein Haus. Da, wo er uns begegnet, ist das Tor zum Himmel. Hier, jetzt ist das Tor zum Himmel. Hier ist der Ort, wo Gott uns jetzt begegnen möchte. Aber nicht nur hier, überall wo wir sind, ist Gott bei uns. Oft müssen wir erst so weit kommen, dass wir der Stimme Gottes Raum und Zeit geben. Dass wir uns nach ihm ausstrecken. Dass wir nicht nur so weiterrennen wie bisher, sondern dass wir merken, wie sehr wir Gott jetzt brauchen. Die Geschichte von Jakob geht dann weiter, Vers 20. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den 10. Teil von allem geben, was du mir schenkst. Okay, er lässt sich auf Gott ein. Dieser Gott, der mir jetzt begegnet ist unverhofft und unerwartet. Er soll mein Gott sein, wenn sich das jetzt wirklich bestätigt. Also er hat noch seine Zweifel. Wenn sich das alles so bestätigt, dann soll Gott mein Gott sein. Und ich fange jetzt schon an. Und ich gebe Gott ein Versprechen. Und ich will es auch erfüllen. Ich will ihm treu sein mit dem Zehnten und ich will ein Haus für den Herrn, ein Ort der Anbetung für Gott bauen. Hat er übrigens alles später auch gemacht. Gott begegnet ihm, die Antwort darauf ist Hingabe. Ich gebe dir mein Leben. Ne? So wie in diesem Bild. Er hat gekritzelt und versucht in eigener Kraft. Jetzt begegnet er Gott und er ist noch zaghaft. Wenn sich das wirklich alles bewahrheitet, er gibt so sein Leben ein Stück weit an Gott und gibt schon ein Gelübde ab. Und er möchte, dass Gott sich jetzt einmischt und dass Gott sein Leben anfängt zu gestalten. Und es geht dann los und das nächste ist großes Glück. Er trifft Rahel, die Liebe seines Lebens. Und doch kommt eine damit verbundene schwere Last auf ihn, weil der zukünftige Schwiegervater, er hat so seine Bedingungen. Du kriegst Rahel, aber 7 Jahre harte Arbeit, 7 Jahre die Schafe hüten. Wenn man verliebt ist, 7 Jahre, kein Problem. Ne? Er ackert 7 Jahre und dann kommt die große Überraschung an dem Hochzeitstag. Anstatt dass er die Rahel bekommt, muss er feststellen, es ist ja die Lea, die älteste Schwester, hat der Vater ihm erstmal untergejubelt und nachher mit einfachen Worten erklärt, nee, bei uns in unserer Tradition, da macht man das nicht so. Erst muss die Älteste heiraten und dann auch die Nächste. Das hat alles seine Ordnung. Ah, und jetzt? Ja, auch dafür gibt es eine Lösung, sagt der Schwiegervater. Noch 7 Jahre arbeiten. Jakob, okay, dann noch 7 Jahre arbeiten. Hat dann die Rahel auch gleich schon bekommen, weil sonst hätte er die 7 Jahre nicht ausgehalten. Okay, ich will da jetzt nicht in die Einzelheiten reingehen. Jakob gründet Familie, er arbeitet bei seinem Schwiegervater. Aber auch das ist gar nicht so einfach. Es gibt Streit mit dem Schwiegervater. Und Streit mit Schwiegervater, das könnte schlimm sein. Letzten Endes stellt Jakob fest, ich kann hier nicht auf Dauer bleiben. Ich muss zurück in meine Heimat. Und er erinnert sich übrigens auch an die Zusage, die Gott gesagt hat, oder an die Wegweisung, die Gott gesagt hat, ich werde dich nie im Stich lassen. Und hier steht irgendwo, ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Er muss zurück nach Hause, da wo der Esau auf ihn wartet. Aber beim Schwiegervater, das geht auch nicht gut. Wieder, ne? Ganz schön in der Patsche. Und dann macht Jakob sich auf den Weg, ich verkürze jetzt die Geschichte, und auf dem Weg, da kriegt er ganz schön wackelige Knie und zittert vor seinem Bruder Esau. Also vor dem Esau, da musste er richtig Angst haben. Er wusste, dass der Esau, ne, wenn er das sagt, dass er dich umbringt, dann, also wenn Gott jetzt nicht interveniert, dann wird es schlimm. Und wieder in seiner Not sucht Jakob Gott. Er fängt an zu beten zu Gott, ne? Not lehrt beten. 1. Mose Kapitel 32, Vers 10. Dann betete Jakob, O Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaak, Herr, du hast mir geboten, kehre zurück in deine Heimat, zu deinen Verwandten. Ich will dir Gutes tun. Er erinnert sich, Gott, du hast es doch gesagt. Und du hast mir versprochen, Gutes zu tun. Und jetzt legt er los und betet, Vers 13, doch du hast versprochen, ich will dir Gutes tun und deine Nachkommen so zahlreich machen wie der Sand am Meer. den man nicht sehen kann. Er erinnert Gott an seine Zusagen. Er stellt sich auf Gottes Zusagen. Er sucht Gottes Angesicht. Er betet zu Gott. Er braucht jetzt Gottes Hilfe. Er beginnt wieder sein Leben Gott zu übergeben. Ne? Eine ganze Zeit lang hat er es in eigener Kraft gemacht und getan und mit viel List. Und irgendwie hat Gott das auch immer gesehen und gesegnet, jetzt mit den Schafen, wie er das da alles verhandelt hat mit seinem Schwiegervater. Eine längere Geschichte lohnt sich mal zu lesen, ab 1. Mose 28 und dann mal so die nächsten, 5, 6, 7 Kapitel mal durchzulesen, die Geschichte von Jakob. Aber hier in seiner Not ruft er wieder zu Gott. Und was kommt? Eine Begegnung mit Gott. Gott ist wieder so gnädig, wenn wir zu ihm schreien, wenn wir zu ihm rufen, wenn wir uns besinnen auf Gottes Verheißung, auf seine Zugen, auf sein Zusagen, auf seinen Plan, den er für unser Leben hat. Und danach fragen wir, Gott, du hast doch gesagt. Und ja, ich brauche jetzt deine Hilfe. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll. So, er betet und dann ringt er mit Gott. In diesem Gebetskampf ringt er mit Gott. Und dann lesen wir ab Vers 27, dann sagt er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Gott sagt zu ihm, lass mich los. Jakob hat richtig sich an Gott geklammert. Und Jakob sagt hier, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie entschlossen ist er, Gott, ich brauche dein Eingreifen in mein Leben. Ich brauche, dass du mich segnest. Ich gebe dir hier mein ganzes Lebenskonzept, meine Geschichte, alles. Bitte komm du jetzt hinein, segne mich. Und Vers 29, du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragte der Mann. Dann sagte Jakob. Jakob nannte die Stätte Phnuel, Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und trotzdem bin ich noch am Leben. Jakob bekommt in dieser Begegnung mit Gott, in diesem Kampf, wo er sich an Gott klammert mit aller Kraft und sagt, Gott, wenn du mich nicht segnest, ich lass dich nicht los. Und Gott gibt ihm einen neuen Namen, eine neue Identität. Er ist nicht mehr Jakob, der Fersenhalter. Oder eine andere Übersetzung von Namen Jakob ist auch der Listige oder der Lügner. Er bekommt jetzt einen neuen Namen, weil er sich so an Gott geklammert hat. Sein neuer Name ist Israel. Israel bedeutet entweder, der mit Gott kämpft oder Gott kämpft. Eigentlich so, die Worte bedeuten nur, Gott kämpft. Und ich glaube, dass man weiter sehen kann, jetzt hat er sein Leben so an Gott geklammert und jetzt kämpft Gott für ihn. Jetzt verändert sich alles. Gott kämpft für ihn. Gott macht ihn bereit für die Begegnung mit seinem Bruder. Er versöhnt sich mit seinem Bruder. Die liegen sich in den Armen. Vergebung wird ausgesprochen. Alles verändert sich, wo er auch diesen Bereich seines Lebens in Gottes Hände gegeben hat. Auch diese Linien seines Lebens, seine Geschichte, er hat sie Gott gegeben. Und Gott beginnt zu wirken und zu segnen. Wenn wir weiterlesen, Kapitel 35, ich mache wieder einen Sprung. Gott sprach zu Jakob, zieh nach Bethel und lass dich dort nieder. Bau mir einen Altar, denn ich bin dir dort erschienen, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Also Jakob kommt zurück. Vers 3, wir gehen jetzt nach Bethel. Dort will ich dem Gott, der meine Gebete erhörte, als ich in Not war, einen Altar bauen. Er war auf meiner ganzen Reise bei mir. Er erkennt Gott als den Gott, der Gebete erhört. Er baut einen Altar da, wo er wohnt, und nennt ihn El Elohe Israel, was übersetzt bedeutet, Gott ist der Gott Israels. Sein Name war Israel. Jetzt erkennt er, Gott ist mein Gott. Er ist der Gott Israels. Und dann kommt er zurück an diesen Ort, wo Gott mit ihm schon geredet hat, und er baut dort einen Altar, Bethel, Haus Gottes, da wo er erlebt hat, dass der Himmel offen ist. Und er baut da dieses Haus Gottes, ein Altar für den Herrn, ein Ort der Begegnung, auch für die nächste Generation. Amen. Gott will uns begegnen, egal wie unser Leben verlaufen ist. Er ist mächtig, es zu erlösen. Er ist mächtig, ein wunderschönes Bild zu gestalten aus dem, was wir verfuscht haben. Gott radiert nicht einfach was weg, sondern er erlöst es. Er bindet es mit ein in seinen Plan, den er für uns hat. Möchtest du Gottes Berührung heute erleben? Die erlösende Kraft der Begegnung mit ihm, wenn er uns begegnet, wenn er uns berührt, dann verändert sich was. Was gut und was schlecht gelaufen ist. Wenn wir ihm alles geben, alles anvertrauen und sagen, Gott, meine Geschichte, alles, was gut und alles, was schlecht gelaufen ist, ich will mich versöhnen damit. Es ist auch wichtig, dass wir uns mit unserer eigenen Geschichte versöhnen. Mit unserer Herkunft, mit unserer Herkunftsfamilie. Gott hat ja den Jakob Wege geführt. Er hat einen Frieden geschlossen mit seinem Schwiegervater auf der Reise. Er hat sich versöhnt mit seinem Bruder. Ohne Versöhnung, ohne Vergebung, ohne Frieden zu schließen, werden wir weiter Runden drehen. Gott ist so beharrlich und er wird uns führen. Er wird uns nicht aufgeben, aber wird uns dahin bringen, bis wir Frieden finden. Frieden mit Gott, Frieden mit unserer Geschichte, Frieden mit unserer Herkunft, Frieden mit Menschen, mit denen wir vielleicht auch im Clinch sind. Muss ja nicht gleich so heftig sein wie mit seinem Bruder Esau. Aber vielleicht gibt es auch solche heftige Dinge in deinem Leben. Wenn Gott dich berührt an dieser Stelle, wenn du ihm dein Leben, das, was du vielleicht auch verfuscht hast oder wo andere in dein Leben hineingefuscht haben, wenn du ihm das anvertraust und er, der Schöpfer, der Künstler des Lebens, wenn er beginnt, Farbe da hineinzubringen, wird er alles das erlösen, wird er alles das zum Guten wenden. Wunder Gottes, das ist, wenn Gott unser Leben berührt. Wenn wir eine Offenbarung bekommen, wenn uns die Augen aufgehen und wir Gott mehr erkennen, wie er wirklich ist, ist ein Wunder von Gott. Es ist ein Wunder von Gott, wenn Friede in unser Herz hineinkommt, wenn wir vergeben können, weil er uns vergeben hat. Es ist ein Wunder, wenn wir Frieden mit Menschen finden und wenn wir Versöhnung finden. Es ist ein Wunder, wenn Gott uns in unserer Seele berührt, da wo vielleicht Unversöhnlichkeit in unserer eigenen Seele ist, da wo alte Lebenswunden und Verletzungen sind und Gott berührt es und kommt da hinein mit Verständnis, so wie wir gelesen haben. Er ist der Vater und er weiß, was los ist. Und er weiß, wie der Heilige Geist ruft und seufzt und wie wir seufzen. Er weiß das alles. Und er kommt, um zu erlösen und das alles zum Besten mitzuwirken. Es ist ein Wunder Gottes, wenn da Heilung passiert in unserer Seele. Es ist ein Wunder Gottes, wenn Gott uns berührt und wir auch körperlich geheilt werden. Es ist ein Wunder Gottes, wenn unser Denken sich verändert und wir ganz andere Ziele und Werte im Leben bekommen. Es ist ein Wunder Gottes und passiert in der Berührung Gottes, wenn wir befreit werden von Bindungen, von Ketten, von schlechten Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben. Gott kommt da hinein und er verändert uns. Wir können noch so lange kämpfen aus eigener Kraft. Jakob hat es lange versucht. Viele von uns haben es lange versucht, in eigener Kraft zu kämpfen. Aber wenn wir Gott den Kampf überlassen und dann bekommen wir einen neuen Namen, Israel, Gott kämpft. Wenn Gott für uns kämpft, wenn er uns berührt, dann lässt er uns nicht, wie wir sind. Wir werden verwandelt, wir werden erlöst. Er wendet alles zum Guten. Seine Ordnung kommt in unser Leben hinein. Er ist mächtig, Wunder zu tun. Ich möchte heute ermutigen, dass wir uns klammern an Gott, wie Jakob sich an Gott geklammert hat und gesagt hat, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Segne mich, ich halte fest an dir. Es ist so wichtig, dass wir uns ausstrecken nach Gott. Die Gnade Gottes ist keine billige Gnade. Es ist die kostbare Gnade Gottes, für die er sein Leben gegeben hat. Der, der seinen Sohn für uns gegeben hat, wird er uns nicht auch alles schenken? Die Gnade Gottes ist deswegen kostbar, weil sie gesucht werden muss. Alle, die gesucht haben, die sich ausgestreckt haben. Jakob hat gebetet, hat sich ausgestreckt, hat gesucht. Und dann kam Gott in sein Leben hinein. Aber auch schon vorher, wo er es gar nicht erwartet hat, kam Gott in sein Leben hinein. Wenn wir die Bibel lesen, da kommt eine ganze Reihe von Menschen, die Gott gesucht haben und ihm begegnet sind. Eine Frau, die schon 12 Jahre blutflüssig war, die krank war, die verzweifelt war, die abgelehnt war, die nicht in der Gesellschaft dabei sein durfte, weil sie blutflüssig war und als unrein galt. Sie hat gesagt, in ihrem Herzen, in ihrem eigenen Herzen hat sie gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt werden. Es ist so wichtig, dass wir in unserem eigenen Herzen sagen, dass wir in unserem eigenen Herzen entscheiden, dass wir uns ausstrecken nach Gott und dass wir von ihm alle Hilfe erwarten. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann wird sich alles verändern. Und sie hat das erlebt. Bartimäus, gestern kam hier die Geschichte von Bartimäus. Er hat gehört, Jesus geht hier vorbei. Und er hat gerufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Man hat ihm gesagt, halt den Mund. Jesus hat kein Interesse an dir, hier sind so viele Leute. Hör auf. Aber er hat nicht aufgehört. Er hat gerufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus ist nicht an ihm vorbeigegangen, sondern er ist zu ihm hingegangen und sagt, lass kommen, komm her. Und Jesus hat ihn geheilt. Was war seine Antwort? Er ist Jesus nachgefolgt. Da waren ganz andere Leute, die äußerlich ziemlich gut und im Wohlstand lebten. Zachäus, gleich die nächste Geschichte in den Evangelien. Aber er hatte eine Sehnsucht nach Gott. Er war zutiefst verzweifelt, obwohl man ihm das nicht ansehen konnte. Er war reich, er war ein Zolleintreiber, er hat viel, viel Geld gehabt. Aber er ist auf einen Baum geklettert, wie peinlich. Aber er wollte unbedingt Jesus sehen, er wollte Jesus begegnen. Und Jesus hat sein Herz gesehen und hat gesagt, komm runter, heute möchte ich dich besuchen, Zachäus. Und als er Jesus begegnet, verändert sich sein Leben. Er beginnt ganz anders zu handeln. Er gibt die Hälfte wieder weg, er macht wieder Gutmachung, er nimmt das, was ihm anvertraut ist, auch so, das ist Geld, und er setzt es ein für Gott jetzt. Sein Leben hat sich verändert, er ist erlöst worden. Also so vielfältig, wenn wir die ganze Bibel uns anschauen und besonders das, wie Jesus uns gezeigt hat, wie das Herz des Vaters ist und wie er erlösend gewirkt hat, dann werden wir feststellen, es ist wirklich wahr, alles, was Gott berührt, es wird schön. Manchmal nicht so in einem Schnips. Bei Jakob, das war eine Geschichte. Gott kommt mit uns hinein in unsere Geschichte und er kommt mit Erlösung da hinein. Lass uns doch ihm alles geben, unsere Lebensgeschichte. Da, wo wir vielleicht nicht versöhnt sind mit uns selbst, mit unserer Herkunft, mit bestimmten Menschen. Wo wir vielleicht traurig sind, weil wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben und denken, ist das noch wieder gut? Also wir ihm einfach alles geben, sagen, komm, übernimm du. Amen. Komm, wir stehen dazu auf und beten gemeinsam. Oh, Jesus. Und mit diesem Aufstehen drücken wir auch aus, dass wir innerlich aufstehen. Jakob ist aufgestanden, er hat gekämpft mit Gott selbst und hat gesagt, wenn du mich nicht segnest, ich lasse dich nicht los. Also ich brauche auch diese Entschlossenheit zu sagen, Gott, ich brauche dich so sehr. Ich übergebe dir jetzt die Regie in meinem Leben. Vielleicht in bestimmten Lebensbereichen, aber vielleicht auch das ganze Leben. Möchtest du Jesus die Herrschaft deines Lebens geben? Sehnst du dich dass er einfach alles übernimmt. Dann bete zu ihm. Bete zu ihm, wie Jakob gebetet hat. Bete zu ihm, wie Bartimäus zu ihm gerufen hat. Bete zu ihm, ruf ihn. Entscheide in deinem Herzen, wie diese blutflüssige Frau, die in ihrem Herzen gesagt hat, entschieden hat, wenn ich nur Jesus berühre, ja dann wird sich alles verändern. Und es kam die Heilung. Streck dich aus nach ihm. Jesus. Jesus, ich bete zu dir, zusammen mit meinen Geschwistern.